Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dieses Buch hier ist eigentlich sozusagen eine Überarbeitung, wäre zu viel gesagt, aber es schließt an die Habilitation, indem er nämlich noch einmal die Gespräche, die er damals geführt hat, durchgegangen ist. Er war lange Zeit am Hamburger Institut für Sozialforschung, war dort Leiter der Abteilung Gesellschaft der Bundesrepublik. Ich betone hier das Wort Gesellschaft, weil wir darüber auch gleich sprechen werden. Es ist ein wichtiger Begriff in diesem Buch, in einem ganz speziellen, spezifischen Sinn. Und er ist heute, wenn ich das richtig sehe, in Kassel, nicht? Oder? Und was machen Sie da genau?
Ich bin seit 2000 dort, habe ich einen Lehrstuhl für Makrosoziologie. Den hatte ich immer schon, auch als ich am Hamburger Institut war.
Okay. Gut. Und würden Sie uns bitte jetzt mal so ein bisschen was vorlesen?
Ja. Bei Adalheid Guttmann war es die Stimme. Die kannte ich aus dem Radio. Hell und heiser und ganz nah am Ohr. Die perfekte Funkstimme. In den 90er Jahren wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch von Montag bis Freitag am Vormittag ein Frauenmagazin in locker feministischem Ton gesendet. 2018 ist sie 78 Jahre alt und immer noch in einer Initiative für Frauen mit Brustkrebs aktiv, fliegt zwischen Deutschland und Israel hin und her und schwimmt und läuft nach wie vor. Ich traf Adalheid Guttmann am 9. November 1988 in ihrer Altbauwohnung in Köln. Wir saßen uns in einem kleinen Bibliothekszimmer in zwei tiefen Korbstühlen gegenüber. Von einem Ghetto-Blaster mittlerer Größe lagen einige CDs. Die Obertonschule von Michael Vetter, Arien der Callas und die Pet Shop Boys. Zwischen uns bestand ein Altersunterschied von 14 Jahren. Es war für uns beide sofort klar, dass wir hier nicht so einfach davonkommen würden.
Vielen Dank. Ich könnte jetzt weiterlesen. Ich hatte die Stichworte über die neue Frauenbewegung seit 1968 im Kopf und möchte jetzt völlig abweichend von dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe, die erste Frage dahingehend stellen. Sie porträtieren fünf Personen in diesem Buch oder stellen fünf Gespräche mit fünf Personen vor, drei Männer und zwei Frauen. Das heißt, wir haben einen Frauenanteil von 33,3%. Da werden jetzt viele von Ihnen sagen, ist wenig. Es ist aber eigentlich, wenn man die Geschichten über 68 anschaut und die Darstellung, viel. Denn oft kommen Frauen relativ am Rand vor. Und bei Ihnen hatte ich das Gefühl, Sie kommen nicht nur am Rand vor, sondern Sie sind wichtig. Wie kommt's?
Als ich mich seinerzeit mit diesen Interviews beschäftigt habe, waren mir die Männer relativ schnell von der Hand gegangen. Da hatte ich schnell die Porträts, hatte ich schnell die Deutungen parat. Bei den Frauen habe ich mich sehr viel schwerer getan. Und ich hatte immer das Gefühl, da gibt es noch eine eigene Geschichte bei den Frauen, die mit 68 beginnt, aber mit 68 nicht aufhört. Bei den Männern scheint es so zu sein, das sagt Peter Gente, das ist der Gründer des Merve Verlags, sagt das in dem Gespräch mit mir damals, eigentlich war 68 mit dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in Prag schon beendet. Mit der Niederschlagung des Prager Frühlings war 68 vorbei. Da war der Mai 68 gewesen, da war de Gaulle, hatte wieder die Ansprache an sein Volk in der Uniform gehalten und 68 war vorbei. Rudi Dutschke war im April, der Anschlag auf Rudi Dutschke, er lag im Krankenhaus und eigentlich mit den Panzern war die Geschichte zu Ende. Dann beginnen die furchtbaren 70er Jahre, die ich auch als furchtbar empfunden habe, mit der Konkurrenz der Parteiaufbauorganisationen, der Trotzkisten, der Maoisten, der Moskau-treuen Spartakisten. Und ich habe noch als ich 1972 anfing, in Tübingen zu studieren, war klar, man musste sich jetzt eine Fraktion da raussuchen. Ne? Man musste sich zu einer irgendwie bekennen, weil sonst ging das gar nicht. Weil der Prüfungs-, also bei Studien, man hatte studentische Studienberatung, die sagten, ja, wie ich denn jetzt mit Marx sei und wie ich denn da und welcher Gruppe ich mich denn zuzählen würde. Und ich dachte, oh Scheiße, jetzt musst du dich hier entscheiden. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Die Spartakisten waren mir zu doof. Das waren irgendwie, die sahen so eng aus und die erzählten mir, man müsste bestimmte lateinamerikanische Lyrik lesen, die ich für völlig bescheuert hielt. Und also das war nichts. Also mit denen konnte ich nichts anfangen. Also Pablo Neruda, um den geht es, den fand ich furchtbar. Also mit Pablo Neruda konnte ich nichts anfangen. Also mit denen geht nicht. Dann waren die Maoisten, die waren ein bisschen netter. Die hatten ganz hübsche Frauen. Aber die erzählten mir immer irgendwas mit Kopf- und Handarbeit und dass sich das alles in der Kulturrevolution auf... Da habe ich gesagt, die sind auch bescheuert. Was mache ich jetzt? Permanente Revolution. Trotzki. Also ging ich zu den Trotzkisten. Die Trotzkisten sind sozusagen die FDP der Linken. Da kann man nichts falsch machen und kann immer schlauer sein. Und das war sozusagen, und das, um Ihnen zu sagen, das war die Alternativ, politischen Alternativ-Szenarium der 70er Jahre. Furchtbar. Mhm. Dazu dieser depressive Helmut Schmidt, der noch depressive Hans-Jörg Felmy als Tatortkommissar. Und man dachte, ich dachte auch, wann geht diese Scheißzeit endlich zu Ende? Und das Ende war furchtbar. Das war das Jahr 1977, der deutsche Herbst, wo klar wurde, dass der Terrorismus der Roten Armee-Fraktion aus dem Herzen von 68 kommt. Natürlich. Es war keine Abirrung von 68, das kam aus dem Herzen von 68. Warum erzähle ich das alles? Weil das eigentlich das Thema ist, was mich interessiert hat. Woher kommt eigentlich diese, wo ist diese Explosion hergekommen, die mit dem Jahr 68 ganz kurz aufpoppt und dann wieder vorbei ist? Ich komme auch zu den Frauen noch. Zwei Dinge habe ich verstanden. Die eine Sache, die ich verstanden habe, ist, als ich mit denen vor fast 30 Jahren die Gespräche geführt habe, haben die eigentlich nicht über 68 geredet, sondern vornehmlich über den Krieg geredet. Und nicht, dass ich das an... Ich wollte nicht mit ihnen über den Krieg reden. Ich wollte mit ihnen über 68 reden. Ich sage, wieso reden die alle über den Krieg? Und zwar nicht über den Vietnamkrieg, sondern über den Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil sie eine Generation von Kriegskindern sind. Denken Sie, in dem Buch kommt eine vor, die im Jahre Anfang 1945 an der Hand ihrer Mutter, an der einen Hand sie, an der anderen die Schwester, sie ist 1940 geboren, sie ist also 5 Jahre, geht durch Berlin vom Weg vom Anhalter Bahnhof zum Bahnhof Friedrichstraße, kurz nach einem Bombenangriff auf Berlin. Und sie sagt mir, das war die Hölle. Und heute noch, sagt sie mir seinerzeit, das ist die Hölle. Ich habe die Hölle erlebt. Mit 5 Jahren habe ich die Hölle erlebt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man von da aus eigentlich zu 68? Wie kommt man von der Erfahrung der Apokalypse zur Erfahrung der Rebellion? Das war die eine Linie, die ich verfolgt habe. Und die andere Linie ist die Sehnsucht. Und das habe ich von einer der Frauen, mit der ich mich lange beschäftigt habe, über die ich Ihnen gerade den Anfang gelesen habe. Die sagt mir, was war 68? Sagt die, wie aus der Pistole geschossen, das war Sehnsucht nach Welt. Das ist es. Das heißt, diese Generation mit diesem apokalyptischen Hintergrund geht in die 50er Jahre mit dem Gefühl, in eine Grube hineingestoßen zu sein. Den Leuten, die da was erzählten über Wiederaufbau und wieder sagten, wir müssen jetzt wieder ein richtiges Lebensregime einüben, denen war nicht nur nicht zu trauen, sondern die erwiesen sich als lächerlich. Also war die Idee, dies alles ist eine große Lügenveranstaltung. Und diese Entdeckung, dass diese Lügenveranstaltung, die absolut eng ist, die einen einkapselt, die nicht einem die Luft zum Atmen lässt, die führt dann zu dieser Sehnsuchtsexplosion von 68 am Radio. Man hört plötzlich Stimmen von Bob Dylan, von Janis Joplin, von Jagger und sagt, was sind das für Stimmen? Und hat die Idee, das sind unsere Stimmen, unsere. Da kommt die Idee dieses Wirs plötzlich auf. Und dieses Wir ist nicht nur in Deutschland, das Wir ist überall auf der Welt. Weil es überall auf der Welt diese Stimmen gibt. Die hören auch alle diese Stimmen. Ich sitze Mutterseelen allein am Radio und höre die Stimmen, die in die Welt gehen. Andere Seite von der Apokalypse her, wie findet man überhaupt jemand, darf ich das mal, der einem einen Weg zeigt aus der Hölle? Und der Führer aus der Hölle ist Adorno. Theodor Wiesengrund Adorno, der Shoah, dem Massenmord der europäischen Juden, entkommen ist und sehr früh nach Frankfurt am Main in seine Heimatstadt zurückkehrt. Sehr früh, sehr früh. Und Theodor W. Adorno hat eine Philosophie des Überlebens angesichts seiner Überlebensschuld. Denn sie sind als Jude 1950 mit dem Problem konfrontiert, warum bin ich nicht tot? Warum lebe ich? Warum sind die anderen alle tot? Und die Philosophie von Adorno ist die Verarbeitung dieses Problems. Und die 68er sitzen bei Adorno in der Vorlesung und verstehen nichts. Aber sie haben das Gefühl, der redet über uns. Ein Gefühl, der redet über uns. Einer sagt das hier so schön, es war wie in der Oper. Man hat nichts verstanden, konnte aber alles mitsingen. Und das ist der Führer, der sagt, wie kommt man aus diesem Schlamassel eigentlich raus? Und er sagt, du musst die Verzweiflung des versäumten Augenblicks anerkennen, sonst gibt es keine Rettung. Die Anerkennung der Verblendung, die Anerkennung des in der Grube Sitzens ist die Bedingung der Rettung aus der Grube. Das ist der Trick von Adorno, der negativen Dialektik. Und das ist eine sehr, sehr eigentümliche Geschichte, weil nämlich jetzt zu dem Sehnsuchtsverlangen ein Wunderbegriff auftaucht mit Adorno. Und der heißt Gesellschaft. Das ist ein Wunderbegriff. Weil Gesellschaft erklärt, warum man und wie man in der Grube sitzt und zeigt einem gleichzeitig, wie man aus der Grube rauskommen kann. Gesellschaft ist der Ort der Verblendung und der Ort der Befreiung. Wie? Indem man eine Politik der ersten Person entdeckt. Politik der ersten Person heißt, woran ich leide, ist nicht nur mein persönliches Leiden, sondern ist, wie sagt man so schön mit Adorno, gesellschaftlich vermitteltes Leiden. Es ist also ein notwendiges Leiden. Das, was mir passiert, ist eine notwendige Geschichte, die verweist auf ein gemeinsames Schicksal, nämlich das gesellschaftliche Schicksal, das in meiner Leidenssituation zum Ausdruck kommt. Und diese Sachen gehen zusammen. Die Sehnsuchtslinie verbindet sich mit dieser Deutungslinie über Adorno. Das natürlich, Adorno ist nur einer von vielen. Und das ist eigentlich dann die Explosion von 68.
So, das war jetzt in gewisser Weise natürlich schon 68, nee, pass auf, das war eigentlich schon Adorno für Fortgeschrittene in gewisser Weise, weil wenn ich mich so meine ersten Adorno-Lektüren lange nach 68 erinnere, ja, dann gab es auch diesen Sound man mit der Oper und was stimmt ja alles, aber Gesellschaft, auch richtig, bedeutete Kritik. Und der Kritikbegriff kommt bei Ihnen eigentlich im Grunde genommen kaum vor. Aber das ist das, was man natürlich zuerst sozusagen verbindet mit 68. Aufstehen, die Verhältnisse kritisieren, sich auch absetzen von der Generation der Eltern, wobei Sie ja, das ist eine der wirklich sehr, sehr klugen Wendungen des Buchs, habe ich erst jetzt begriffen, sämtliche Ehe-5-Fälle sind mehr oder weniger vaterlos.
Ja.
So. Und das, was ich ja immer gedacht habe, dieses Aufbegehren gegen den schwachen Vater wird von ihnen noch radikalisiert, weil der Vater ist eine Leerstelle, was aber was anderes ist. Jedenfalls, was Sie mit Adorno anstellen, geht ja über diesen Kritikbegriff eigentlich hinaus, weil Sie ja sagen, im Grunde genommen, für ist natürlich auch ein hochproblematischer Begriff, aber im Grunde genommen hat er noch mehr, er hat ja praktisch eine Art heilsgeschichtliche Komponente eingetragen.
Ja.
Kann man machen, würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, deckt sich aber überhaupt nicht mit meiner damaligen Wahrnehmung. Oder halten Sie die fünf, die Sie jetzt, Sie haben bestimmt mit sehr viel mehr Leuten gesprochen, aber halten Sie die fünf, mit denen Sie hier gesprochen haben, für repräsentativ?
Ich halte sie für typisch.
Typisch.
Für typisch. Ob sie repräsentativ im durchzählenden Sinne sind, ist eine zweite Frage. Aber Sie finden überall bei 68 diese Frage, wie kann man in einer Gesellschaft aufwachsen, die eigentlich nicht die Kraft hat, einem etwas zu versprechen. Die sagt immer nur, es geht irgendwie weiter und wir sind auch wieder wer und Fußball-Weltmeisterschaft, aber das ist kein glaubhaftes Versprechen. Und was bedeutet das dann, zu sich selber zu kommen in einer Welt, das ist kein glaubhaftes Versprechen. Und sie wollen ein Versprechen haben. Denn es ist auch ganz interessant, sich klarzumachen, das ist das Generelle dieser Generation weltweit. Es ist ja eine erwartete Generation. Das ist die erste Generation, die nichts mit dem Völkermord und nichts mit dem Krieg in einer halbwegs bewussten Weise zu tun hat. Und im Grunde wartet man Anfang der 60er Jahre auf eine neue, akademisch gebildete Generation, die jetzt das Ruder mit neuen Ideen übernehmen soll. Man wartet darauf. In allen westlichen Gesellschaften wartet man darauf. Und was machen die? Die sagen, es ist alles scheiße hier. Und das ist das Wesen dieses Kritikmoments. Das ist keine differenzierte Kritik, wie wir das uns heute so sagen, keine differenzierte Gesellschaftskritik, sondern Gesellschaftskritik heißt, das Ganze in Frage zu stellen, und zwar von Grund auf in Frage zu stellen. Und diese von Grund auf Kritikfigur arbeitet natürlich mit dem Begriff des Kapitalismus. Der Kapitalismus selber ist der Grund, dass alles falsch ist. Dass in dieser Welt muss alles falsch sein. Es gibt keine andere Chance, als aus dieser Welt herauszukommen, wenn man nicht die Falschheit dieser Welt in ihrer kapitalistischen Durchstrukturiertheit anerkennt. Sonst gibt es keinen Weg raus. Und damit ist auch klar, es geht hier nicht um Demokratie oder irgend sowas, sondern es geht um Revolution. Denn nur Revolution ist die Möglichkeit, von dieser festen Struktur, die uns alle verblendet, und unser Leben nimmt, diese feste Struktur loszuwerden. Die geht nur revolutionär. Anders geht das nicht. Das heißt, Revolution ist die Idee eines selbstgesetzten Lebens aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Man hat nichts. Woher auch? Apokalypse, Krieg, da ist nichts. Und Revolution ist im Grunde auf einer Grundlosigkeit. Es ist eine grundlose Revolution, die dann die Idee hatte, Hans-Jürgen Krahl beschreibt das in seinem immer noch lesbaren Buch Konstitution und Klassenkampf, der Prozess der Emanzipation ist das Wichtige. Wohin das dann führt, wird sich dann schon ergeben, aber das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nicht, wohin das alles war. Wir wissen nicht, was eine postkapitalistische Gesellschaft ist. Woher soll man denn das wissen? Bilderverbot. Wenn man das wüsste, wird es sowieso nur Mist. Man darf es gar nicht wissen, sonst ist es keine Befreiung.
Gut, nun sind Sie aber auch Soziologe und als solche wissen Sie auch, dass, oder es kommt ja im Buch auch vor, diese großen Ideen und diese großen Eruptionen und diese großen Bewegungen hatten natürlich dann sozusagen Ventile. Also es gab eben viele Möglichkeiten, ein Auskommen zu haben. Die Frau Gutmann zum Beispiel, die Sie erwähnt haben, war Radiomoderatorin, konnte also das, was Sie eben geschildert haben, ja, auf kleine Flamme praktisch im Alltag umsetzen. Stimmt, viele waren wurden Studiennähte, wo sie dann ihre Ideen so ein bisschen umsetzen konnten und andere Hochschulprofessoren, andere waren wiederum im Bildungswesen aktiv, im Erweiterten und. Also es gab dann so viele Möglichkeiten, 68 so auf kleine Flamme weiterzuteilen. Würden Sie das auch so sehen und dass im Grunde genommen das eigentlich Entscheidende ja nicht ist, das Bilderverbot, das ist vielleicht auch ganz wichtig, aber dass Sie schlagen ja selbst den Bogen dann zu der Regierung Schröder. Das ist eigentlich so eine lange Dauer, würden vielleicht französische Historiker sagen, gab. Und mir war aber nicht ganz klar, dass Sie halten das so ein bisschen offen. Schröder, Fischer und diese ganzen 68er, die dann an die Macht kommen, transportieren die dann noch das Erbe oder vollziehen sie dann doch den Bruch mit jetzt sagen wir mal sehr plump gesagt, ist dann Hartz IV dann doch der Bruch mit 68?
Also das ist eine große Debatte innerhalb dieser Generation. Es gibt zwei Deutungen. Die eine Deutung stammt von Luc Boltanski und Yves Chiapello, zwei französische, eher aus der Linken kommenden Soziologinnen und Soziologen, die sagen, 68 war der Beginn des, wenn Sie so wollen, neoliberalen Konsumismus. Mhm. Der Hedonismus von 68. Mhm. Das war's. Ich sagen heißt, ich will Waren haben. Oh Lord, would you give me a Mercedes-Benz? Das ist Janis Joplin. Das ist sozusagen der Hedonismus, der Konsumismus geht los und es ist sozusagen die Verabschiedung von einer normativen Idee von Gesellschaft. Das ist die eine. Die bringen das auf die schöne Formel, die Ablösung der Sozialkritik durch die Künstlerkritik. Jeder will ein Künstler sein. Bad von Brock hat das schön gesagt, Selbstverwirklichung ist was für Vollidioten. Ne? Also das war die Antwort von Bad von Brock auf das Künstlerideal. Mhm. Und die andere Linie ist diejenige, die sagt, ja, wenn die irgendwas geleistet haben, dann waren es Schröder und Fischer und die haben den Neoliberalismus als staatliches Regiment durchgesetzt. Das sind die beiden Ergebnisse von 1980. Ich halte beides für falsch, weil beides nicht sich darüber im Klaren ist, was Befreiung bedeutet, was eine Philosophie, was eine Idee von Befreiung sein kann. Muss man an zwei Punkten zu sagen. Befreiung ist was anderes als Freiheit. Die Praktiken der Freiheit ergeben sich nicht unbedingt aus den Prozessen der Befreiung. Aber ohne Prozesse der Befreiung gibt es auch keine Praktiken der Freiheit. Das ist aber ein komplizierter Zusammenhang. Es gibt einen Theoretiker, der sehr über dieses Verhältnis nachgedacht hat. Das ist Michel Foucault. Michel Foucault hat darüber nachgedacht, was sind Praktiken der Freiheit, die noch die Idee der Prozesse der Befreiung in sich haben. Das ist das große Thema von Michel Foucault. Und das Zweite ist natürlich die Idee, dass Befreiung nicht nur eine Befreiung von mir selber ist, sondern die Befreiung von mir selber kann nur im Einklang mit der Befreiung aller passieren. Das ist die Idee von 68. Und das ist nicht nur Konsumismus, sondern das ist wirklich die Aufrechterhaltung eines allgemeinen Prinzips der Befreiung, dass die freie Befreiung nur dann funktioniert, wenn alle dabei sind und nicht nur, wenn ich dabei bin. Das ist deshalb so wichtig, weil der linke Begriff, den wir heute weltweit haben, nicht mehr der Begriff der Befreiung ist, sondern der Begriff der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ganz etwas anderes. Um Gerechtigkeit haben sich die 68er nicht gekümmert. Um Befreiung, das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, das ist die Botschaft von 68, die Message, die man sozusagen wieder herausholen muss, die man wieder fast blank putzen muss und sagen, wer denkt heute eigentlich noch wie über Befreiung nach und nicht nur, ich spitze das jetzt zu, über Gerechtigkeit.
Ich bin jetzt fast ein bisschen, leider die Zeit läuft uns rast davon. Ich bin fast jetzt so ein bisschen verführt, einen ganz großen Bogen noch zu ziehen über Schröder hinaus in die Jetztzeit, weil vieles von dem, was Sie bei 68 so gespürt haben, insbesondere dieses Motiv der Sehnsucht und des Aufbruchs.
Transgression.
haben wir heute, glaube ich, auch, aber in einer absolut pervertierten Form. Also diese ganze, im Grunde genommen, mehr oder weniger rechte Aufbruchsstimmung hat ja einzelne Elemente von 68 in diesem Sloterdijk würde vielleicht sagen, timotheischen Gestus. Aber, so würde ich jetzt formulieren und oder mit Ihnen mitgehen, es hat eben nichts von diesem großen Gedanke der Befreiung an sich. Könnte man das so sagen? Es ist also ein Aufbruch, der aber nicht das Motiv der Befreiung hat, eher noch das der Gerechtigkeit. Weil es geht ja ständig um Gerechtigkeit, beziehungsweise darum, dass man ungerecht behandelt wird. Das ist die ganze Zeit, das ist der ganze Diskurs im Moment.
Genau.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das die eine sozusagen falsche Lehre aus 68. Kann man das so...
Ich finde das sehr richtig. Ich glaube, was von rechts heute gemacht wird, ist einfach, die Methoden von 68 anzuwenden. Die liegen zur freien Verfügung. Natürlich, das kann man niemandem verbieten, 68er-mäßig, go-in-artig vorzugehen, Brand in Kaufhäusern zu stiften und so weiter. Das ist auch für rechts, liegt das. Also die Methodik von 68 ist da. Aber wenn Sie so wollen, was ist es für eine Energie von rechts? Und was ist eine Energie von links? Die Energie von 68 war die Energie, dass das Ich, was ich selber finden will, verloren ist, wenn es sich nicht in ein Wir hineindenkt. Und nur über dieses Wir, und das ist nicht nur ein national geschlossenes Wir, sondern es ist ein Wir, wenn Sie so wollen, das universelle Kraft hat. Wenn man diese Idee nicht hat, dann können Sie 68er-mäßig ganz schön Rabatz machen und können das dann verbinden mit einem Pathos der Gerechtigkeit und dann sind Sie plötzlich ganz, ganz rechts. Ganz, ganz rechts. Und das ist die Misere, in der wir stecken, dass die Linke über keine Idee der Befreiung mehr verfügt und ich glaube, dass eine Politik der Gerechtigkeit, die nicht mehr eine Idee der Befreiung hat, am Ende zu nichts führt.
Ich würde es gerne als Schlusswort nehmen und verbinden mit der Empfehlung für dieses wirklich sehr schöne, sehr anregende und tatsächlich auch relativ schnell gelesene Buch, das aussieht wie ein Suhrkamp-Buch, aber tatsächlich ein Hanse-Buch ist.
Das ist alles Trick, soll so sein. Sieht so aus wie die Minima Moralia von Adorno.
Und möchte auch noch kurz den Freitag hochhalten, für den ich arbeite und danke fürs Zuhören. Ja, eigentlich wollte ich es aufnehmen, aber ich habe es vergessen.
Jetzt wäre es ganz gut gewesen.
War ganz gut. Aber ehrlich gesagt, man kann für die Zeitung unbrauchbar, weil es viel zu, ich muss sie dann so Fragen dazwischen schieben.
Genau.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.